SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Susan Sari, ich begrüße Sie in unserer heutigen Folge, in der ich eine Frau zu Gast habe, um mit ihr vor allem über Männer zu sprechen. Nicht zufällig, denn vor zwei Tagen wurde ja nicht nur Christi Himmelfahrt, sondern vielerorts auch der Vatertag gefeiert. Und ich persönlich finde ja, Vatertag klingt schnell auch so nach Bollerwagen und Bier trinken. Aber es lohnt sich auch ein anderer Blick auf Väter- und Männerrollen, auf das Bild, das sich dabei verändert, und Fragen, was bedeutet Männlichkeit in einer diversen, modernen Gesellschaft überhaupt? Und ich freue mich, mit Sheila Behjat über dieses Thema nachzudenken. Sie ist geboren in Karlsruhe, Journalistin, Publizistin, Buchautorin. Ihre zwei aktuellsten Bücher, Söhne großziehen als Feministin, ein Streitgespräch mit mir selbst, reflektiert, wie es ist, als Mutter und Feministin zwei Jungs großzuziehen. Und in ihrem aktuellen Werk Frauen und Revolution geht es um die Rolle von Frauen in Revolutionen und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. Aufgewachsen ist Sheila Behjat deutsch-iranisch, geprägt auch von dem Bahai-Glauben ihres Vaters. Da wir uns durch deutsch-iranischen Journalismus kennen, duze ich Sie. Ich grüße dich, Sheila.
Hallo, liebe Susanne.
Gerade war Vatertag und ich würde dich gerne zu Beginn fragen, wie hast du ihn in diesem Jahr erlebt? Gibt es so ein Ritual in deiner Familie oder ist das eher ein stiller Tag für dich?
Also es ist auf jeden Fall ein Tag, wo ich auch über meinen Vater nachdenke. Ich finde eigentlich, dass es auch das eine gute Zäsur ist. Viele denken ja eigentlich, man redet und denkt schon genug über Männer. Aber ich glaube, über Väter kann man auch mal nachdenken und eine kleine Zäsur anhalten. Und natürlich auch, wir haben zwar das Gefühl, dass die Welt sich sehr viel um Männlichkeit und die Männer kreist, als das Nonplusultra. Aber trotzdem scheuen wir uns so ein bisschen, Männlichkeit tatsächlich in den Blick zu nehmen. Natürlich auch in den kritischen Blick, aber auch in den Blick, was sie eigentlich genau bedeuten kann.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, man kann irgendwie auf Väter, auf Männer blicken, darüber nachdenken. An was denkst du da als erstes? An welches gesellschaftliche Bild vielleicht auch?
Ja, wenn ich an meinen Vater denke, dann denke ich einfach immer daran, dass er war derjenige in meinem Leben, der als allererste den feministischen Gedanken eigentlich in mir erweckt hat. Mein Vater ist groß geworden in einer Familie, die dem Bahai-Glauben angehört, und da ist die Förderung von Mädchen eigentlich eins der Hauptprinzipien. Jetzt wissen wir beide auch aus dieser iranischen Perspektive, dass sowieso die Ausbildung von Mädchen, also gut ausgebildete Mädchen in der Familie zu haben, Töchter in der Familie zu haben, auch für viele andere iranische Familien sozusagen zum guten Ton gehört. Und mein Vater hat uns noch dazu eben mitvermittelt, dass er total davon überzeugt ist, dass eigentlich die Frauen demnächst jetzt das Ruder übernehmen sollten und die Frauen eigentlich diejenigen sind, die die Geschicke der Welt in die Hand nehmen sollten. Und dieses Vertrauen hat er uns wirklich sehr auch ja in die Wiege gelegt und uns auch sehr zu diesen kämpferischen Frauen gemacht, die wir, glaube ich, alle drei, also ich und meine zwei Schwestern dann geworden sind.
Das finde ich total spannend, weil natürlich diese eine Perspektive des iranischen Vaters kann ich da teilen. Ich glaube, da ist für mich auch so dieser Blick auf jemanden, der mir einerseits Kraft und auch irgendwie was Beschützendes gegeben hat als Kind, wenn ich so drauf blicke, aber in dem ich auch immer so ein bisschen Schmerz sah, aber der mich vor allen Dingen ermutigt hat, einfach meinen Weg zu gehen. Was ich nicht habe als Blick, ist der Blick auf den Bahai-Glauben. Mich würde das nochmal interessieren, danach zu haken. Inwiefern hat dieser Bahai-Glaube was damit zu tun? Wieso fördert er da junge Mädchen besonders aus der Perspektive des Mannes?
Also das hat ganz stark auch mit der Geschichte dieses Glaubens zu tun. Der ist ja entstanden im 19. Jahrhundert. 1844 war sozusagen so der Startpunkt mit der Entstehung einer neuen Bewegung da in damals Persien. Und da gab es eben unter diesen allerersten, die diese Bewegung getragen haben, auch eine Frau. Es war schon im Konzept dieser Bewegung diese Gleichheit der Menschen, eben damit auch die Gleichheit der Geschlechter angelegt. Aber diese Frau, und ihr Name war Tahira, und sie ist auch unter dem Namen Rodatul Ayn sehr bekannt, eine Dichterin, eine Islamgelehrte eigentlich. Aber sie war diejenige, die als Frau tatsächlich auch dafür gesorgt hat, dass das auch in die Tat umgesetzt wurde. Also sie hat dann auch für sich eingefordert, diese Gleichheit der Geschlechter auch untereinander, die Gleichheit der Gelehrten, ob es jetzt Mann oder Frau ist, dass das Wort einer Frau genauso gleich viel wert ist wie das des Mannes. Und sie hat dann letztendlich auch mit ihrer Aktion, dass sie ganz öffentlich 1848 ihr Kopftuch abgenommen hat, als Symbol dafür, dass es eben eine neue Zeit ist, dass die Frau dem Mann gleichgestellt ist. Dafür wurde sie dann eben auch hingerichtet. Aber das ist eben das Erbe dieser Bahá'í-Religion. Und daraus sind dann eben auch viele Prinzipien weiter abgeleitet worden. Und darunter eben auch dieses Prinzip, dass wenn es in einer Familie sowohl einen Sohn als auch eine Tochter gibt, die Familie aber nur begrenzte Mittel hat, dass dann die Tochter die Ausbildung genießen soll und die Tochter die Förderung genießen soll. Und in den Bahá'í-Familien wird das eben so ausgelegt, dass selbst wenn dann auch genug Mittel da sind, dass eigentlich wirklich Töchter ganz besonders gefördert werden, gerade was ihre Ausbildung angeht, gerade was ihre Förderung angeht, die Förderung ihrer Fähigkeiten angeht, weil die Überzeugung schon ist, dass die Frauen da einen ganz besonderen Beitrag in der jetzigen Welt leisten können. Nur weil es in der Vergangenheit zu wenige Frauen gab, die wirken konnten, sondern eben auch, um in der Welt diese gesamte Perspektive von Mann und Frau, von weiblich, männlich und allem irgendwie, was es an Geschlecht gibt, dass das in eine Balance finden soll. Das ist sozusagen die eine Seite, aber auch, weil eben die Frau ganz spezielle Fähigkeiten mit sich bringt, die bisher in der Welt sehr stark gefehlt haben. Und die es aber gleichzeitig ganz besonders bringt, um die Herausforderungen heute zu meistern. Und ich sehe das immer ganz stark daran, dass wir in der heutigen Zeit ja in so einer Phase leben, wo das Private und das Öffentliche so sehr miteinander gerade verschmilzen. Also dass diese Trennung der Sphären, wie die Feministinnen das ja oft auch aufgetan haben, es gibt das öffentliche Leben, das der Mann hat, und das private Leben, zu dem die Frau verdammt ist. Aber diese ganzen Sphären, die gibt es ja gar nicht mehr. Das löst sich gerade total auf. Und es braucht da eben dann Menschen, die beides sehr, sehr gut sozusagen manövrieren können. Und das sind dann tatsächlich vor allem dann die Frauen.
Jetzt sind wir eingestiegen quasi auch in dieser persönlichen Vielfalt von Männerbildern, die vielleicht auch Menschen, die in ja mit mehreren Einflüssen groß geworden sind, wie das jetzt bei uns beiden der Fall ist, eingestiegen. Und es ist total spannend, schon mal auch zu sehen, wie allein Glaube oder Kultur da ganz viel Unterschied macht. Und dann merkt man auch natürlich, dass so eine Pauschalisierung schwierig ist. Trotzdem würde ich gern auch nochmal auf unseren deutschen Kulturraum dich fragen, wie sehr würdest du sagen, sind Männer in Deutschland heute überhaupt noch in festen Rollen gefangen? Oder was hat sich da in den letzten Jahren vielleicht aus deiner Perspektive verändert?
Ja, das ist, also wir können jetzt mal ganz, ganz aktuell anfangen. Ich glaube, ganz aktuell gibt es so eine Bewegung, die ich als sehr gefährlich empfinde, nämlich, dass es ein bisschen sozusagen akzeptiert geworden ist, dass man jetzt darüber redet, dass Männer ja auch diskriminiert werden. Also ganz konkretes Beispiel. Ich habe mir gestern so eine Zusammenfassung von dem Tennisturnier in Paris angeguckt. Da war Boris Becker mit so einem Co-Moderator, und der Co-Moderator hatte dann gesagt zum Vatertag: Ja, alles Gute zum Vatertag dir, Boris, ist ja auch mal wichtig. Es wird immer nur über Mütter- und Muttertag und so weiter gesprochen. Jetzt müssen wir aber auch mal über den Vatertag sprechen. Und Boris Becker hat ihm dann zugestimmt. Aber das war für mich sowas, das ist ein Zeichen dieser Zeit. Also, dass es so ein bisschen okay geworden ist, zu sagen, die Männer werden gerade diskriminiert. Das ist sozusagen gerade so die Spitze und das Hochaktuelle, was natürlich überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Natürlich hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr viel verändert für Frauen zum Guten. Gerade bei uns in Deutschland gab es da sehr große Fortschritte, auch gesellschaftlich, auch in den Gesetzen und Regelungen und auch in dem ganzen Bewusstsein, dass natürlich das Thema Gleichberechtigung viel, viel, viel präsenter geworden ist und dass da natürlich dann auch Änderungen, dass es auch Veränderungen gab und diese Veränderungen natürlich auch sehr zulasten den Privilegien von Männern. Das ist ja auch total klar. Und das muss man sich natürlich sozusagen auch vor Augen führen, dass wenn wir darüber reden, dass das Patriarchat auch den Männern schadet, das stimmt auch, weil es sie dann tatsächlich in die, wie du genannt gesagt hast, in so bestimmte Rollen des Versorgers, des starken Mannes, der keine Emotionen hat und so weiter, versucht zu pressen. Aber gleichzeitig muss man ja auch in einer Ehrlichkeit sagen, die Abschaffung des Patriarchats bringt den Männern eben auch sozusagen, führt ihnen vor Augen, dass sie sich mit ihren eigenen Privilegien auch natürlich auseinandersetzen müssen, weil bei ihnen ist es ja so, dass sie die so sehr als gegeben sehen, dass sie die ja gar nicht mehr wahrnehmen können als Privilegien. Und wenn sie dann natürlich hinterfragt werden, wird das derzeit als sehr großer Angriff gesehen. Für mich ist das alles ein Zeichen dafür, dass wir sehr große Fortschritte gemacht haben für die Frauen und sehr viel damit beschäftigt haben, was Frauen und queere Personen an Diskriminierungen erfahren haben und wie viel Ungerechtigkeit auch strukturell dahinter steckt. Gleichzeitig haben wir aber überhaupt nicht über Männer nachgedacht und über Männlichkeit. Wir haben das auch immer so ein bisschen versucht zu verhindern, weil es auch manchmal ein bisschen unangenehm ist, weil es ja natürlich in diesem sehr, sehr starken Kontrast steht zu dem, wo man sagt, das ist das, was die Zukunft ausmacht, das Offene, das Kooperative, das eben das Gemeinschaftliche und so weiter. Und bei Männlichkeit haben wir da überhaupt keine sozusagen Attribute, wo wir das Gefühl haben, das sind die Dinge, womit wir uns da beschäftigen wollen. Und ich glaube, das ist dann schon ein großes Versäumnis, sodass es jetzt heute eben zu dieser Leerstelle kommt. Die Männer fühlen sich angegriffen, es gab keinen positiven Diskurs über Männlichkeit und dann kommen eben solche flapsigen Dinge von, es werden immer nur über die Mütter geredet, mal Zeit, dass wir auch über Väter reden.
Ist ja auch total interessant. Also ich habe, glaube ich, in diesem Jahr wie noch nie gesehen, wie sich so dieser Vatertag in den sozialen Medien auch spaltet. Einerseits irgendwie so die Seite, die sagt, wir müssen die Väter feiern und dann aber auch wirklich eine Seite, die richtig Anti-Vatertag ist. Was kann da vielleicht überhaupt der Mittelweg sein, in den wir uns bewegen wollen, frage ich mich manchmal.
Ja, das ist eben genau diese Sache, weil es ist ja auch total richtig. Es ist ja sozusagen, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist ja jeden Tag Männertag, ja, also das ist sozusagen das, was man immer über den Muttertag sagt, so nach dem Motto, warum dankt man den Müttern einmal im Jahr, wenn sie das ganze Jahr über die ganze Arbeit machen, aber sozusagen die Männer zu feiern, da hat man das Gefühl, gut, da gibt es eben dann auch die anderen 364 Tage im Jahr, wo sie eigentlich sozusagen gefeiert werden oder wo es zumindest so um sie geht. Und gleichzeitig ist es schon so, finde ich immer mehr, sich auch mit dieser persönlichen Biografie auseinanderzusetzen und auch mit den Vätern natürlich. Das ist für mich, glaube ich, auch wenn es oft was höchst Persönliches ist, schon etwas, wo gerade unsere Generation schon daraus gewinnen könnte. Weil, also ohne jetzt auch diesen iranischen Hintergrund, ist es genau unsere Generation, finde ich, die sehr stark geprägt ist von diesem Frauen-Empowerment-Gedanken. Also wir sind die Generation, die so super ausgebildet ist. Wir sind ja diese Generation gewesen, die dann die Männer auch sozusagen an den Universitäten in der Anzahl überholt haben, aber auch in der Qualität der Abschlüsse, also bessere Abschlüsse, mehr Studentinnen, die Mädchen, die super in der Schule sind, die dann so durchgestartet sind im Berufsleben. Also wir sind genau diese Generation, die eigentlich auch eine große Förderung und Empowerment erlebt hat und sich dann jetzt auseinanderzusetzen mit, was für eine Rolle haben eigentlich die Männer im eigenen Leben da gespielt. Und das habe ich zum Beispiel in meinem Buch ganz stark, als ich mich über meine Söhne mit meinen Söhnen auseinandergesetzt habe, da habe ich mich ganz stark damit auseinandergesetzt, weil ich habe immer pauschal gedacht, die Männer waren eigentlich alle immer gegen mich, immer stand ein Mann im Weg meines Glücks, meines Fortkommens, meiner Selbstentfaltung, dafür gerecht bezahlt zu werden und so weiter. Und in vielerlei Hinsicht stimmt das auch. Und gleichzeitig gab es natürlich auch Männer in meinem Leben, die mich gefördert haben, die mich gepusht haben. Nicht nur mein Vater, die mich gesehen haben. Wo ich sagen kann, ohne die wäre ich natürlich auch nicht diejenige geworden, die ich heute bin, auch mit den Erfolgen natürlich. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so eine, sozusagen eine persönliche Ehrlichkeit, indem man ruhig auch als Feministin gehen kann. Ja, es gab auch Männer, die es gut mit mir meinten.
Wenn ich jetzt so an deine beiden Bücher denke, dann habe ich ja, also einerseits geht es ja um Söhne großziehen als Feministin, ein Streitgespräch mit mir selbst ist ja dein Buch und dann auch auf der anderen Seite jetzt gerade dein aktuelles Buch über Frauen in Revolutionen in Belarus, im Iran, im Sudan. Und da würde ich gerne mal vielleicht auch an der Stelle anknüpfen. Hast du an der Stelle auch vielleicht nochmal so ein Gefühl bekommen oder nochmal ein anderes Gefühl bekommen, wie vielleicht auch Männer, männlich gelesene Menschen ein Ally sein können, ein Vorbild sein können, ein Rollenbild vielleicht auch Jungs vorleben können, das die Welt zu einer gerechteren machen kann?
Ja, und das brauchen wir, glaube ich, viel, 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 viel mehr. Dieser Gedanke, dass wir in Männer, in Jungs, also auch wenn das jetzt viele Hörer vielleicht aufregt, aber dass wir wirklich in ihnen auch, in sie auch den Glauben haben, dass sie konstruktive Mitglieder unserer Gesellschaft sein können. Ich sage das jetzt mal so, weil als Mutter ist das so, es gibt so eine Art Widerspruch, den man empfindet, wenn man Mutter von Söhnen ist und sich gleichzeitig für die Gleichstellung einsetzt, dass man so denkt, eigentlich ist jetzt gerade die Zeit der Mädchen, eigentlich muss man die jetzt fördern, es ist auch wirklich genug um Männer gekreist worden und gleichzeitig als Mutter denke ich mir so, naja, ich bin auch für meine Kinder verantwortlich und natürlich will ich auch, dass meine Kinder die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten und natürlich auch ohne Vorurteile durchs Leben zu gehen, auch nicht, wenn sie Mann sind. Und da bin ich einfach zu diesem Schluss gekommen, für Jungs haben wir eigentlich gar nicht dieses Bild, dass das Beste für sie sein kann, dass sie zu diesen guten Mitgliedern der Gesellschaft werden, die sich einbringen, die sich selbst auch ausdrücken können, die selbst ihre Träume leben können und gleichzeitig solidarisch in einer Gemeinschaft sich wirklich auch für die Freiheit, für die Sicherheit anderer einsetzen können. Und dieses Bild gibt es kaum, finde ich. Da gibt es auch sehr, sehr wenige Vorbilder, sowohl von sozusagen solchen Familienkonstellationen, solchen Erziehungszielen für Söhne, als auch von Männern, wo man sagen kann, die sind super Vorbilder jetzt für meine Söhne, wo man das auch ablesen kann. Weil natürlich lernen Kinder vor allem durch dieses Vorbild, das sie dann da eben sehen. Und ich glaube, das ist so eine Leerstelle, die wir definitiv jetzt ausfüllen sollten.
Wenn wir noch mal ein bisschen rauszoomen und global schauen, große revolutionäre Bewegungen, welche Rolle hatten oder haben Männer dort?
Genau diese vier Bewegungen, also im Iran, im Sudan, in Belarus und in Polen, an verschiedenen Orten der Welt, innerhalb von 5 Jahren, haben Frauen Demokratiebewegungen angeführt. Und die sind nur so große gesellschaftliche Bewegungen geworden, weil die Männer sich den Frauen anschließen konnten. Das ist jetzt einerseits sozusagen für mich so ein Zeichen dafür, es ist ein Zeichen der Zeit. Frauen führen Demokratiebewegungen an und Männer können sich anschließen. Also Männer können sich durchaus verbünden, auch für die Sache der Frauen. Und gleichzeitig war mir das so wichtig, das aufzuschreiben, weil wir, glaube ich, auch oft aus dem sogenannten Westen auf solche Staaten gucken und denken, die stehen uns nach in Fragen der Gleichberechtigung. Und genau dieser Punkt, dass die Männer sich den Frauen anschließen konnten, zum Beispiel in Polen, wo es eigentlich um das Abtreibungsrecht ging, oder im Iran, wo es um den Hijab ging, dass das dort möglich ist, zeigt uns eigentlich, dass wir ganz viel selber auch noch schaffen müssen und selber so viele strukturelle Ungleichheiten noch haben, auch in den Köpfen. Und genau deshalb wollte ich das aufschreiben als Beispiel, woran wir uns dann auch mal orientieren können.
Sagt Journalistin, Publizistin und Buchautorin Sheila Behjat. Vielen Dank für das Gespräch.